Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Hashimoto ist eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen, bei der unser Abwehrsystem fälschlicherweise die Schilddrüse angreift und zerstört.
Die Symptome sind nicht eindeutig und lassen sich schwer zuordnen. Es gibt oft keinen klaren Moment, in dem man merkt, jetzt stimmt etwas nicht mehr, sondern eher eine schleichende Veränderung. Deshalb bleibt Hashimoto meist lange unerkannt.
Wir klären heute, was bei Hashimoto im Körper passiert und wie die Diagnose abläuft.
Außerdem schauen wir uns Behandlungsoptionen an und was im Alltag hilft, mit Hashimoto gut umzugehen.
Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Ich bin Antonia Schillinger, Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit.
Und ich bin Davida Fernandes, Online-Redakteurin bei Fokus Gesundheit.
Davida, du hast Hashimoto und das hast du in Kurz und Gesund auch schon mal erwähnt. Nimm uns mal mit an den Anfang. Wie kam es denn bei dir zur Diagnose?
Das war eigentlich zufällig. Eigentlich ging es damals um etwas ganz anderes. Ich hatte eine schwere Infektion und lag wirklich richtig flach und bin halt zum Arzt gegangen. Und da wurden meine Blutwerte untersucht und dabei sind meine Schilddrüsenwerte auffällig gewesen. Und mir wurde dann auch gesagt, dass ich das, wenn es mir wieder besser geht, nochmal kontrollieren lassen soll, weil es halt entweder an der Infektion liegt oder eben ich eine Grunderkrankung der Schilddrüse habe. Und ich muss gestehen, ich habe es dann einfach vergessen.
Okay, und ein paar Monate später kam das Thema dann aber wieder auf.
Ja, genau. Ich habe dann leider kreisrunden Haarausfall bekommen und bin zur Dermatologin gegangen. Und die hat dann irgendwann gesagt, lass uns doch nochmal auf die Schilddrüse schauen. Und das war der Moment, in dem das Thema dann wieder auf dem Tisch lag.
Okay, und dann hat die Dermatologin genauer hingeschaut und dann auch die Diagnose gestellt.
Die Diagnose gestellt hat sie nicht, aber sie hat die Schilddrüsenwerte bestimmt und hat mich dann damit, weil die wieder auffällig waren, nochmal zum Hausarzt geschickt. Und da wurden die Schilddrüsenwerte dann nochmal kontrolliert, es wurden Antikörper bestimmt und es wurde ein Ultraschall gemacht meiner Schilddrüse. Und dann war klar, okay, es handelt sich um Hashimoto.
Okay, aber dann hast du ja außer dem Haarausfall gar keine Symptome gehabt oder irgendwas von der Krankheit gemerkt, oder?
Doch, schon länger. Ich war immer extrem müde und ich hatte Konzentrationsschwierigkeiten. Ich fühlte mich wahnsinnig antriebslos und habe einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr schlecht durch den Tag komme. Und ich war damit auch beim Arzt. Aber das wurde von meinen Ärzten nicht mit der Schilddrüse in Verbindung gebracht. Ich hatte schon Diagnosen wie Depressionen und Angststörungen und viele Symptome wurden dann automatisch auf diese Erkrankung geschoben, weil sie damit natürlich auch zusammenhängen können.
Ja klar, das macht es dann natürlich schwieriger, die Erkrankung überhaupt zu erkennen, wenn es noch andere Diagnosen gibt. Ich bin sehr gespannt, was unsere heutige Expertin zur Diagnose und dann natürlich auch zur Behandlung von Hashimoto sagt. Lass uns erstmal reinstarten mit ein paar Zahlen und Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Hashimoto-Thyreoiditis ist die häufigste Autoimmunerkrankung der Schilddrüse in westlichen Industrienationen.
Frauen sind dabei deutlich häufiger betroffen als Männer. 4 von 1000 Frauen und einer von 1000 Männern erkrankt. Besonders häufig wird Hashimoto zwischen dem 30. und 50. Lebensjahr diagnostiziert.
Bei Hashimoto richtet sich das Immunsystem gegen das eigene Schilddrüsengewebe. Über Jahre entsteht dadurch eine chronische Entzündung, die die Schilddrüse nach und nach schädigt. Die Folge ist meist eine schleichende Unterfunktion, also ein Mangel an Schilddrüsenhormonen.
Typisch für Hashimoto ist, dass die Erkrankung nicht immer geradlinig verläuft. Es kann Phasen geben, in denen sich die Schilddrüse stärker verändert, sogenannte Schübe, und ruhigere Abschnitte, in denen sich der Zustand stabilisiert.
Was viele nicht wissen, Autoimmunerkrankungen treten oft nicht isoliert auf. Etwa 25% der Patienten mit Hashimoto haben ein erhöhtes Risiko für weitere Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Typ-1-Diabetes oder Zöliakie.
Die gute Nachricht, wenn Hashimoto einmal erkannt ist, lässt sich die Erkrankung in der Regel gut behandeln. Entscheidend ist, die richtige Diagnose zu stellen und die Hormone langfristig im Blick zu behalten. Und jetzt freuen wir uns sehr auf unsere heutige Expertin. Bei uns ist Professor Dagmar Führer-Sakel. Sie sind Direktorin der Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin an der Uniklinik Essen und beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit Schilddrüsenerkrankungen. Frau Führer-Sakel, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Hallo, ich grüße Sie beide.
Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, wollen wir für ein besseres Verständnis jetzt erstmal ein paar Basics klären. Die Schilddrüse ist ja ein relativ kleines Organ, aber sie hat einen enormen Einfluss auf unseren Körper. Wofür ist denn die Schilddrüse zuständig?
Ja, die Schilddrüse ist eines der wichtigsten Hormonorgane, die wir im Körper haben. Und sie produziert im Prinzip zwei Hormone. Sie produziert ein Hormon, das nennt sich T3. Und das ist das aktive Schilddrüsenhormon, das alles im Körper macht, was es tun soll. Und dann produziert sie, und zwar hauptsächlich, ein Hormon, das heißt T4 oder Thyroxin. Und das ist sozusagen ein Vorläuferhormon. Das ist auch das Hormon, was wir Patienten dann verschreiben, die eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Das kennen Sie, das kommt in Tablettenform meistens. Und dieses Vorläuferhormon wird im Körper verteilt auf dem Blutweg. Und die Organe im Körper, also die Gewebe, stellen sich dann aus diesem Vorläuferhormon, das aktive Schilddrüsenhormon, das T3, selbst her. Und dass das alles in einem richtigen Ausmaß funktioniert, dafür ist die Schilddrüse verantwortlich, zusammen mit der sozusagen übergeordneten Master-Hormondrüse, der Hirnanhangdrüse.
Das heißt, die Schilddrüse ist so eine Art Taktgeber. Und wenn dieser Takt nicht mehr richtig passt, kann eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse dahinter stecken. Können Sie uns erklären, was da jeweils passiert und welche Symptome die Störung hervorrufen können?
Ja, in den meisten Fällen ist es eben so, Sie sagen Taktgeber, also die Schilddrüse, die produziert eben diese beiden Hormone. Und wenn in den meisten Fällen diese Hormone zu viel produziert sind, zu viel freigesetzt werden, dann haben wir die Situation einer Überfunktion. Und dann kommt das Hormon, was alles ankurbelt, in den Geweben an, am Herzen, Leber, im Gehirn, Muskulatur und so weiter. Und Schilddrüsenhormon hat beim erwachsenen Menschen vor allen Dingen eine Funktion im Stoffwechsel, in der Aufrechterhaltung der Gewebefunktion. Also Stoffwechsel zum Beispiel, dass wir die Nahrung, die wir zuführen, richtig einsetzen, um Energie zu gewinnen. Und zu viel Schilddrüsenhormon macht, dass wir unsere Energiereserven abschmelzen. Das ist für einen Patienten erstmal scheinbar gut, ja. Er nimmt ab, er kann essen, was er will und das Gewicht geht trotzdem runter. Es ist aber eben nicht nur gut. Es macht zum Beispiel am Herzen, das Herz braucht das Schilddrüsenhormon, damit es richtig pumpen kann, etwas, dass der Muskel nicht mal richtig funktioniert, dass der Rhythmus im Herzen aus dem Tritt kommen kann, dass man ganz schnell einen Puls kriegt, Herzrasen oder Vorflimmern bekommen kann. Und das sind so zwei Beispiele und das ist nicht nur unangenehm, das kann dazu führen, dass man eine richtige Herzschwäche bekommt. An dem Knochen macht so viel Schilddrüsenhormon, dass die Knochensubstanz abnimmt, dass man also eine Osteoporose kriegen kann und eine erhöhte Bruchwahrscheinlichkeit hat. Und am Nervensystem, platt gesagt, macht das Schilddrüsenhormon Überaktivierung und das kennen wir zum Beispiel, wenn wir einen großen Auftritt haben und Lampenfieber haben, dann schwitzen wir, dann zittern wir, ja, und sind unfassbar nervös, hoffentlich nicht all das, ja, aber jeder weiß, was Lampenfieber ist, so. Und Patienten, die also zu viel Schilddrüsenhormon haben im mittleren Lebensalter, die haben all das zusammen und noch viel mehr. Die vertragen die Wärme nicht, die sind also wahnsinnig unruhig. Das ist zu viel Hormon. Und zu wenig Hormon ist genau das Gegenteil. Und das ist so, als wenn man im Körper einen Stecker rauszieht, einem fehlt Energie, man wird träge, man kann sich schwer konzentrieren. Die Gedanken sind auch irgendwie, man ist so ein bisschen depressiv, man nimmt gar nicht wahr, dass die Sonne scheint. Ja, man fehlt völlig die Energie, das Gewicht nimmt immer mehr zu. Auch da ist das Herz schwach, ja, das kann auch zu einer Herzinsuffizienz, sagen wir, in der Medizin führen. Die Blutfette gehen hoch, die Stoffwechselfunktion, die Reproduktion funktioniert nicht mehr, die Periode fällt weg, Kinderwunsch bleibt unerfüllt. Also viele, viele Symptome und die zeigen schon mal beim Erwachsenen, was so ein kleines Hormon, wenn es zu viel oder zu wenig ist, auf einmal im Körper für einen Schaden und für Folgen anrichten kann.
Die Entstehung von Schilddrüsenerkrankungen ist ja sehr komplex und da kommt jetzt auch das Thema Hashimoto ins Spiel. Wir haben das schon bei unserem Faktenreport erwähnt, dass die Autoimmunerkrankung Hashimoto die häufigste Ursache für eine Schilddrüsenunterfunktion ist. Was passiert denn bei Hashimoto im Körper? Und Sie hatten im Vorgespräch auch erwähnt, dass die Begrifflichkeit Hashimoto vielleicht auch gar nicht mehr so aktuell ist. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen.
Ja, vielleicht erstmal zur Begrifflichkeit. Die geht zurück auf einen Japaner, der zwei Fachgebiete in sich vereint hat. Das war früher noch möglich. Der war nämlich sowohl Pathologe als auch Chirurg. Und dem ist aufgefallen, und das hat er im Rahmen seiner Doktorarbeit übrigens dann auch untersucht und auch veröffentlicht, dass die Schilddrüsen dort anders aus, manche anders aussahen als andere. Und das waren Schilddrüsen, die waren vergrößert. Wenn die Schilddrüse vergrößert ist, dann nennen wir das in der Fachterminologie, im Fachbegriff Struma. Und dass in diesen Schilddrüsen Entzündungszellen drin waren, und zwar lymphozytäre Entzündungszellen. Und das Ganze hat Herr Hashimoto beschrieben mit Struma lymphomatosa. Und er hat das damals, 1912, ist also wirklich damals, in einer deutschsprachigen Zeitschrift veröffentlicht. Und keiner wusste, was das war. Und wahrscheinlich haben alle gedacht, na ja, das ist so eine Einzelbeobachtung aus Japan, weit weg. Aber er hat da das Zentrale beschrieben, was wir heute als Autoimmunerkrankung der Schilddrüse verstehen. Er hat nämlich beschrieben, dass es eine Art Immunreaktion gibt in der Schilddrüse, die vor allen Dingen mit Zellen verbunden ist. Zellen aus unserem Immunsystem, Abwehrzellen, die kommen, wenn so ein Bakterium ist, die sind ganz schnell. Und das sind so andere Zellen, die machen die zweite Generation von Abwehr und die machen, wenn es falsch läuft, eben auch Zerstörung von Geweben im Körper. Und das hat er eigentlich beobachtet. Und viel später hat man dann, als man weiter war, auch mit den Technologien verstanden, das ist eine Autoimmunerkrankung, mit der wir es zu tun haben. Und nochmal später hat man auch nachweisen können, dass es Antikörper gibt, die bestimmt gegen bestimmte Eiweiße in der Schilddrüse sich richten. Und dann hat das Ganze sozusagen mehr Verständnis bekommen. Und an diese Erstentdeckung knüpft sich der Name dran. Das, was wir aber heute sehen in der Medizin und bei den Patienten, weil wir auch viel Diagnostik zur Verfügung haben, ist ein sehr breites Spektrum. Und wir sehen in den allerwenigsten Fällen eine große Schilddrüse und wir sehen eben nicht die Struma. Und deswegen ist der Begriff, es hat jemand Hashimoto, das ist sowieso schon mal sehr schwierig als Begriff, aber der Begriff, wenn man sagt Hashimoto-Thyreoiditis, dann meint man eigentlich, es ist eine große Schilddrüse und da ist sozusagen eine lymphozytäre Infiltration drin. Und das haben nur wenige Patienten von denen, die die Diagnose Autoimmun-Thyreoiditis bekommen. Deswegen ist Autoimmunerkrankung der Schilddrüse ein richtigerer Begriff, weil er übergeordnet das erstmal beschreibt, was wir auch sehen. Und darüber wollen wir ja auch vielleicht ein bisschen sprechen, was man da so sehen kann, wenn man eine Schilddrüse auch anguckt.
Können Sie dann mal erklären, was bei der Erkrankung im Körper passiert?
Bei der Erkrankung passiert etwas, was wir nicht richtig verstehen, warum es passiert. Aber wir können beschreiben, was dann abläuft. Da passiert eine Fehlsteuerung, in der Körper beschließt, dass Schilddrüsenzellen, die auch das Hormon produzieren, dass die fremd sind. Und das Ganze nennen wir eine Autoimmunerkrankung. Und das führt dazu, dass in die Schilddrüse eben diese Lymphozyten, diese Immunzellen einwandern, aber eben auch andere Zellen und die sozusagen das normale Gewebe attackieren. Und das kann dazu führen, muss aber nicht, kann dazu führen, dass die Schilddrüsenzellen nach und nach kaputt gehen. Und zwar durch Zellen kaputt gehen, nicht durch Antikörper. Das ist eins der großen Missverständnisse, sondern durch Zellen. Und irgendwann sind die Schilddrüsenzellen so wenig geworden, dass die Hormonproduktion, also die Bereitstellung von diesem T4 und T3, nicht mehr ausreicht im Körper. Das ist sozusagen ein Schrumpfungsprozess. Und diesen Schrumpfungsprozess, den sehen wir zum Beispiel auch bei einer anderen Immunerkrankung, bei dem Typ-1-Diabetes in der Bauchspeicheldrüse. Da richtet sich das gegen die Beta-Zellen. Ja? Aber hier ist es eben in der Schilddrüse, die Schilddrüsenzellen. Und es gibt ganz verschiedene, ein ganz großes Spektrum. Es gibt Menschen, bei denen findet dieser Prozess eben stark statt. Und die Zellen sind weg und der Patient, die Patientin kommt in die Unterfunktion, weil die Produktion nicht mehr ausreicht. Dann gibt es Patienten, bei denen ist dieser Prozess im Extremfall gar nicht richtig sichtbar in der Schilddrüse. Die Schilddrüse sieht völlig in Ordnung aus und man kann nur so ein paar Antikörper messen, weil man das halt mal als diagnostischen Messmethode entwickelt hat. Und diese Antikörper machen aber gar nichts, sie zeigen nur so ein Grundrauschen an. Und dann gibt es Patienten, die sind irgendwo dazwischen. Da sieht man, wenn man im Ultraschall die Schilddrüse anschaut, dass die Schilddrüse verändert aussieht. Die sieht häufig dunkler aus, wir sagen echoärmer als eine gesunde Schilddrüse. Und das ist dann schon Ausdruck davon, dass da eine Immunreaktion stattfindet. Das sieht man sozusagen in dem Moment, wo man Schallkopf drauf hält, sieht man schon, was das Problem eigentlich ist. Und trotzdem kann die Funktion der Schilddrüse völlig okay sein. Ja, also es sind genug Zellen da, die arbeiten völlig normal und es ist nie für einen Patienten relevant. Und dann muss man sich überlegen, ob man den Patient als Patient bezeichnen möchte oder ob man sagt, ist ein Mensch, dessen Schilddrüse sieht so aus, das nennen wir gar nicht irgendwas. Und das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, denn wenn ich zum Patient sage, Sie sind ein Patient, dann hat der Patient eine Diagnose. Ja? Im anderen Fall, wir reden auch nicht darüber, ob wir blaue oder grüne Augen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man gerade bei so einem Schlagwort, wo viele auch sagen, ich habe doch dies und jenes und ich google und ich besuche und alles ist falsch und Schulmedizin hilft nicht, das muss man da ganz klar auseinanderhalten. Ich habe eine schlechte Nachricht. Wenn Sie mich jetzt fragen, kann man das vorhersagen, ja, wie das verlaufen wird, dann müsste ich sagen, nein, man kann es nicht so richtig vorhersagen. Ja, und das ist auch der Grund, wenn man das einmal feststellt, dass man dann auch in der Regel sagt, lassen Sie uns in bestimmten Abständen mal gucken, ob die Kapazität der Hormonproduktion ausreicht. Und vielleicht sprechen wir auch noch Situationen, wo es besonders relevant ist im Verlauf. Aber Sie können nicht vorhersagen, ob Sie jetzt so und in so und so vielen Jahren. Eingangs ist manchmal ein bisschen, wie hoch der TSH-Wert ist, den man beim Patienten misst. Da kann man was dran festmachen. Die gute Nachricht ist, wir können das wunderbar behandeln.
Bei mir hat sich Hashimoto vor allem durch Müdigkeit und Konzentrationsprobleme und Antriebslosigkeit bemerkbar gemacht. Und welche Beschwerden gehören denn noch genau speziell zu diesem Krankheitsbild?
Also ich glaube, da muss man zwei Szenarien unterscheiden. Das eine Szenario ist, und das ist mir ganz wichtig, dass man ja als Mensch wahrnimmt, irgendwas ist anders. Und dann geht man zum Arzt und sagt, das sind meine Beschwerden und der Arzt überlegt. Und häufig gehören natürlich zu den Beschwerden dazu, dass man mal an die Störung der Schilddrüsenfunktion denkt. Und dann macht man eben die Blutuntersuchung und misst vor allen Dingen erstmal diesen TSH-Wert. Das ist das Hormon, was aus der Hirnanhangdrüse freigesetzt wird und die Schilddrüse stimuliert, also anregt zu arbeiten. Und wenn dieses Hormon verändert ist, dann redet der Arzt weiter oder die Ärztin natürlich und überlegt, was kann die Ursache sein. Wenn das aber in einem, wir sagen, Referenzbereich ist, der ist sehr groß, hängt auch ein bisschen vom Alter ab und in welcher Situation man es zu tun hat, also schwarz und weiß geht da nicht, man muss das genau anschauen, ist die Schilddrüse ausreichend in ihrer Fähigkeit zu arbeiten. Und dann kommt jetzt das zweite Szenario, dann muss ich als Arzt wissen, dann sind die Beschwerden, die der Mensch hat, der vor mir sitzt, nicht durch eine Über- oder Unterfunktion der Schilddrüse zu erklären. Das ist total schwer auszuhalten für viele, das ist aber so. Und dann gibt es ein Spektrum, was wir nicht erklären können. Das kann man dann, wenn man möchte, zurückführen auf, da ist aber im Körper eine Immunreaktion und diese Immunreaktion macht möglicherweise irgendwas, was Menschen unterschiedlich wahrnehmen. Und ich glaube, da ist was Wahres dran. Aber das kann man nicht richtig messen und das kann man auch nicht richtig mit irgendwie irgendwas behandeln. Ja, manchmal muss man es akzeptieren. Was da überlagert, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass diese Beschwerden manchmal in Lebensphasen auftreten, wo es auch viele andere Ursachen gibt. Also wir haben vor allen Dingen Frauen, die eher von Autoimmunerkrankungen häufiger betroffen sind. Und häufig stellt man sowas fest, wenn man in der Wechseljahresperiode ist. Und da verändern sich auch andere Hormone. Und dann ist es sehr schwer zu klären, was ist hier eigentlich das Hauptproblem. Und dann wird gerne mal ein Hashimoto angeschuldigt, der ist es aber gar nicht. Und manchmal haben die Menschen auch andere Autoimmunerkrankung. Das muss man sich als Arzt auch immer überlegen. Steckt eine andere organische Erkrankung dahinter? Das muss man grundsätzlich immer mal auf dem Schirm haben. Ist nicht häufig, aber es kann es geben. Und dann bleiben manchmal Dinge übrig, die haben weder was mit der Schilddrüse noch mit den Hormonen zu tun. Und wichtig ist das, dass man das trennt und das auseinanderklamüsert, weil man sonst die falschen Ratschläge gibt und vor allen Dingen auch dann falsch mit irgendwas behandelt. Und das sollte man wirklich vermeiden, weil es dem Menschen eher schadet.
Sie haben gerade gesagt, dass Hashimoto häufiger bei Frauen vorkommt als bei Männern. Mich würde interessieren, warum das so ist. Und haben Männer und Frauen trotzdem die gleichen Symptome oder unterscheiden die sich vielleicht auch?
Also die Autoimmuntyroiditis, die kommt wie alle Autoimmunerkrankungen immer häufiger bei Frauen vor. Und warum das so ist, da würde einem natürlich als erstes das Östrogen einfallen. Da gibt es auch Zusammenhänge mit den Sexualhormonen, dass Östrogene damit eher assoziiert sind. Man hat auch versucht, das mit der Anzahl von Schwangerschaften oder gar keine Schwangerschaften, also Schwankungen in den Spiegeln der weiblichen Hormone zu assoziieren, also statistisch in Verbindung zu setzen. Da gibt es Daten dazu. Aber ganz genau versteht man es ehrlich gesagt nicht. Ein anderer Kandidat ist, dass man sich Gene anschaut auf dem X-Chromosom. Ja, davon hat die Frau 2, der Mann hat nur 1, Y umgekehrt. Aber so richtig weit, dass man sagen kann, das ist es und nur deshalb ist es so, da ist man im Fall der Autoimmuntyroiditis nicht so weit, bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen auch nicht. Das muss man erstmal akzeptieren. Warum? Bisschen leichter ist es. Frauen und Männer gibt es Unterschiede in der Art der Beschwerden. Das ist so. Auch da kann man plakativ sagen, dass Frauen etwas empfindlicher sind mit Beschwerden. Männer sind etwas weniger empfindlich, wann sie zum Arzt gehen. Also damit haben sie schon einen Selektionsunterschied, mit welche Menschen beim Arzt überhaupt sind. Die Frauen häufiger, die Männer weniger. Ist auch bei Vorsorgeuntersuchungen so. Und dann haben die Frauen im mittleren Lebensalter auch einen ganz empfindlichen Sensor. Das ist nämlich zum Beispiel die Menstruation. Und wenn sie Hormonstörungen haben, machen sich viele Hormonstörungen eben auch auf die Reproduktionsfähigkeit bemerkbar. Das wäre auch im Falle über Unterfunktion, vor allen Dingen Unterfunktion. Und damit merkt eine Frau natürlich schneller, hier stimmt was nicht und da muss mal nachgeguckt werden. Ja, es gibt Arbeiten dazu, die versucht haben, das an Gruppen von Patientinnen und Patienten, also mit Über- und Unterfunktion, aufzudröseln. Da gibt es kleine Unterschiede, aber das Problem ist hauptsächlich, mit wann geht ein Mensch zum Arzt und sagt, hier stimmt was nicht und was schildert er da? Und da sind die Frauen eher, sag ich mal, umfänglicher. Und manchmal ist was dahinter. Die Männer sind etwas weniger umfänglich, was sie so schildern. Und es gab sogar mal eine Arbeit, die hat gesagt, wenn ein Mann kommt und die Beschwerden, die an eine Unterfunktion denken lassen, schildern, dann ist eher was dahinter. Da würden wir jetzt vielleicht unter uns 3 Frauen sagen, das ist aber diskriminierend. Nein, aber das ist so im Moment die Gemengelage. Ja, wir haben mal Untersuchungen jetzt nicht an Menschen gemacht. Da kann man nicht künstlich Über- und Unterfunktion über einen langen Zeitraum induzieren. Das würde keiner von uns mitmachen. Also das macht man dann im Tierversuch. Und da haben wir schon gesehen, dass weibliche und männliche Mäuse Unterschiede haben, zum Beispiel auch in der Art, wie so ein Herzmuskel dicker wird. Das war bei den weiblichen Mäusen viel ausgeprägter. Und damit vielleicht auch ein Risiko mehr, mit dem Herz ein Problem zu kriegen als bei den männlichen Mäusen. Also da haben wir nämlich 2 Hormone, die miteinander schon interagieren, das Schilddrüsenhormon und das jeweilige Sexualhormon. Und dann wird's schon ganz schön kompliziert. Und deswegen, letzter Kommentar zu der Frage, die finde ich nämlich total wichtig, freue ich mich auch, dass wir jetzt in Deutschland ein Bewusstsein entwickeln für die sogenannte geschlechtssensible Medizin, ja, und das auch mit Forschungsförderung unterlegt wird. Und dann habe ich immer an der Stelle auch gesagt, es ist wichtig, dass wir da auch unbedingt in die Grundlagen gehen. Ja, nicht nur aufarbeiten, sondern auch klären, auch auf der Ebene der Hormone. Wie funktioniert das genau? Warum das so ist? Und da brauchen wir also ganz viel experimentelle Forschung in dem Bereich auch, um da weiterzukommen.
Ja, finde ich auch sehr interessant. Wir haben auch unsere 100. Folge zum Thema geschlechtersensible Forschung gemacht und Medizin. Die verlinken wir auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Wir sind jetzt schon so ein bisschen bei den Risikofaktoren. Und bei Davida war es ja so, dass die Erkrankung aufgefallen ist, weil sie eine schwere Infektion hatte und dann ein Blutbild gemacht wurde. Wie ist das denn mit den Infektionen? Können die auch zum Krankheitsentstehen beitragen?
So lala, sage ich mal, ist meine kurze Antwort. Also ich glaube, das ist ein Zufallsbefund gewesen. Man macht bei Erkrankungen, wenn man als Arzt schaut, häufiger mal ein Labor mit, damit man nichts übersieht. Und es ist ein bisschen schwer zu sagen, weil ich jetzt eine Unterfunktion oder eine Überfunktion habe, kriege ich die Infektionskrankheit. Das ist nicht bewiesen. Wir untersuchen das auch gerade experimentell. Es könnte vielleicht einen Unterschied geben, wie so eine Infektionskrankheit verläuft. Und das finden wir vielleicht raus, wenn wir in Zukunft nochmal miteinander reden, kann ich Ihnen da mehr zu sagen. Also das ist ein Zufallsbefund. Das ist jetzt meine erste Botschaft an der Stelle. Und warum der eine oder andere das kriegt, als Trigger für Autoimmunerkrankungen werden immer einschneidende Ereignisse diskutiert. Im Leben, positiv wie negativ. Und man denkt trotzdem, weil das ja autoimmun ist, dass vielleicht vor allen Dingen Virusinfektionen Ursache sein können, dass das Immunsystem ein bisschen spinnt und Spinnen gegen das körpereigene Gewebe in dem Fall. Das haben wir auch bei Covid gesehen. Wir haben bei Covid zum Beispiel auch eine Häufung von Thyroiditiden gesehen, Entzündung in der Schilddrüse, nicht mit Autoimmunen immer, aber manchmal auch. Und das scheint schon häufiger zu sein. Aber auch das, und das ist jetzt wieder eine gute Botschaft, ist nicht so, dass wenn man eine Infektionskrankheit hat, dass man Angst haben muss, ui, 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 jetzt stellt anschließend meine Schilddrüse die Funktion ein. Wir haben eine hohe Rate an diesen Immunthyroiditiden, wenn wir es nur an den Antikörpern festmachen in der Allgemeinbevölkerung, die ist bei Frauen im geschlechtsfähigen Alter super gut untersucht. Die liegt zwischen 5-10%, ja. Aber es hat keine Relevanz, ja. Und deswegen muss man eher sich zurückhalten, zu viel Diagnostik zu machen, weil es keine Relevanz hat. TSH, Funktionsbeeinträchtigung, hat wirklich Relevanz.
Was sind denn noch weitere Risikofaktoren, die es gibt für die Erkrankung? Also Frau sein, haben wir jetzt schon genannt, bei den Infektionen, so lala, weiß man nicht so genau. Was gibt es denn darüber hinaus noch?
Ja, also grundsätzlich ist immer ein Risiko andere Autoimmunerkrankungen. Menschen, die eine rheumatoide Arthritis haben, also so ein wirklich richtiges Rheuma, ja, Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, Menschen mit der berühmten Weißfleckenerkrankung, wo man so eine Pigmentierungsstörung bekommt. Menschen, die dann noch was Selteneres haben, ein Typ 1 Diabetes zum Beispiel, eine Multiple Sklerose, seltene Autoimmunerkrankung. Die haben ein ganz hohes Risiko, auch eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse zu haben. Ja, deswegen guckt man da in diesem Zuge auch immer im Verlauf danach, das gibt's auch so ein Syndrom, das heißt polyglanduläres Autoimmunsyndrom, ganz langer Name, heißt Autoimmunität findet man an verschiedenen Organen. Ja, das ist auch was für einen Internisten, der hat das auf dem Schirm und der kann auch die Patienten entsprechend betreuen. So, und dann hört's ehrlich gesagt auf mit den Risikofaktoren, auch wenn Sie vielleicht was anderes hören wollten, aber mehr gibt's jetzt dafür nicht. Es gibt eine familiäre Anlage, die man nicht an einem Gen festmachen kann, aber die gibt es natürlich, dass das auch gehäuften Familien vorkommt.
Ja, also man merkt, das ist eine Erkrankung, wo man auch noch viel Forschung braucht und wo vielleicht noch viele Fragen noch offen sind.
Richtig.
Und wir haben auch schon angesprochen, dass auch bei Patienten teilweise viele Unsicherheiten entstehen, auch mit der Diagnose, weil man vielleicht auch online dann vieles liest, was gar nicht so stimmt. Und wir möchten jetzt, bevor wir zur Therapie dann kommen, auch noch einen kurzen Mythencheck mit Ihnen machen. Wir würden mal 5 Mythen nennen und Sie dann bitten, das kurz einzuordnen.
Ich starte mit Mythos Nummer 1. Der lautet, Hashimoto ist eine Modeerkrankung und sogar eine Erfindung der Pharmaindustrie, die sogenannte Hashimoto-Lüge. Und deshalb wird die Diagnose immer häufiger gestellt.
Also es ist keine Lüge der Pharmaindustrie um alles in der Welt. Die Diagnose wird zu häufig gestellt und die, die jetzt bislang zugehört haben, haben schon gemerkt, dass ich den Begriff nicht benutze. Ja, und in meiner Klinik ist er auch verboten, weil er zu viel Unsinn führen kann. Und ich bitte alle, die andere Meinung haben, das jetzt nicht falsch zu verstehen. Ich unterstütze, Forschungsbedarf ist sehr groß auf dem Gebiet. Ja, das ist richtig. So, wichtig ist, das auseinanderzuhalten, ob eine behandlungsbedürftige Unterfunktion der Schilddrüse vorliegt. Das ist mir ganz wichtig. Und wenn das so ist, dann ist die Schilddrüsenhormonersatztablette, die Hormonsubstitution richtig. Und das ist großartig, dass wir das haben. Vorher sind die Menschen gestorben. Die meisten Menschen haben aber die Situation nicht. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, dass wir selbstverständlich an andere Autoimmunerkrankungen denken müssen. Deswegen haben wir das eben auch thematisiert und da nicht schwarz-weiß malen darf. Und manchmal entwickeln sich Dinge auch im Verlauf. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, die Sondersituation, Frau, die schwanger wird, da hat die Autoimmunthyreoiditis eine Bedeutung. Da kann nämlich die Schilddrüse, die Schippe drauflegen muss in der Schwangerschaft, 50% mehr Hormon produzieren muss, kann das dann manchmal nicht mehr, ja, weil für den Alltag funktioniert sie noch mit der Autoimmunthyreoiditis, aber mehr kann sie nicht. Und das muss man in der Schwangerschaft auf dem Schirm haben und nach den Frauen auch gucken und auch nach der Entbindung. Also das sind so Sachen, die sind total wichtig, eine richtige Diagnose, vernünftig damit umgehen, aber nicht hier Mythen machen. Also Entmythifizierung ist wichtig.
Das versuchen wir. Der zweite Mythos, der hängt auch schon ein bisschen mit der Therapie dann zusammen. Und zwar lautet der, mit der richtigen Diät kann man Hashimoto heilen. Das liest man ja auch so häufig.
Also Hashimoto kann man nie heilen. Erster Punkt. Vielleicht mal in der Zukunft, wenn wir ganz große Eingriffe ins Immunsystem machen. Das würden wir nie im Leben jetzt tun, denn im Grunde genommen, alle, die andere Meinung haben, vergeben mir es, ist es eine banale Frage. Braucht der Mensch Schilddrüsenhormon, ja oder nein? Ja, weil die Unterfunktion da ist. So. Und man kann auf keinen Fall mit einer Diät, auf gar keinen Fall etwas beeinflussen. Machen Sie das nicht, leben alle, die zuhören, leben Sie gesund und fröhlich, auch wenn Sie sich nicht fröhlich fühlen, weil Sie denken, Sie haben da ein Problem. Nein, Sie können überhaupt nichts machen und geben Sie Ihr Geld nicht für sowas aus.
Also einfach eine normale, ausgewogene Ernährung reicht aus.
Eine ganz normale, ausgewogene Ernährung, wie man das gesund tun soll als Mensch, ja. Mhm.
Kommen wir zu Mythos Nummer 3, der hat auch mit Ernährung zu tun. Darüber bin ich ganz oft gestolpert, als ich danach gegoogelt habe. Und zwar, Gluten sei eine Ursache. Und wer glutenfrei lebt, der kann den Hashimoto oder die Autoimmunthyreoiditis loswerden.
Ja, wer so etwas verbreitet, macht etwas, was wir nicht mit unserem medizinischen Ethos vereinbaren können. Um das ganz klar zu sagen. Wo kommt das aber her? Das kommt, glaube ich, daher, dass wir eben eine Autoimmunthyreoiditis in seltenen Fällen mit einer Autoimmunerkrankung des Dünndarms vergesellschaftet haben können. Und das ist die Zöliakie oder Spru wird es auch bezeichnet. Also eine Thematik, wo das Gluten eine große Rolle spielt. Die Spru muss man unbedingt differenzialdiagnostisch mit auf dem Schirm haben, wie manche anderen Sachen auch. Und das machen wir durch Antikörperbestimmung, durch eine Magen-Dünndarm-Spiegelung. Und dann können wir eine Zöliakie diagnostizieren oder auch nicht. So, und wenn man das hat, selbstverständlich ist dann eine glutenfreie Ernährung das A und O. Das hat aber nichts mit der Autoimmunthyreoiditis zu tun, ja. Und nur dann machen wir das. Und ansonsten schadet man sich bitte nicht mit irgendwelchen Sachen.
Mythos Nummer 4 hat mit Jod zu tun. Und da gibt's auch verschiedene. Da gibt's zum Beispiel Aussagen wie mehr Jod heilt Hashimoto oder auch umgekehrt nur kompletter Jodverzicht ist sinnvoll.
Auch das ist ein wichtiger Mythos, der sofort gekillt gehört. Also man kann nicht mit Jod den Verlauf der Autoimmunerkrankung beeinflussen. Da lege ich mich absolut fest. Das heißt, für alle Menschen, die das haben, die Autoimmun, die das mal hören, ist festgestellt worden, die sollen sich bitte genauso ernähren wie alle anderen in ihrer Familie auch. Vorausgesetzt, wir haben hier sozusagen normale mitteleuropäische Ernährung. Ja? So, das heißt, das Jodsalz wird bitte benutzt weiter. Ich sehe das auch, da sind Patientinnen, die kochen anders und der Rest der Familie, das ist echt schlimm, ja, das ist ein Kunstfehler, wenn man das Menschen so an die Hand gibt. Die sollen sich normal ernähren. Wir laufen alle nicht Gefahr, exzessiv Jod zu uns zu nehmen. Es sei denn, wir ernähren uns von Algenprodukten. Das ist aber nicht die normale mitteleuropäische Kost. Und auch unsere asiatischen Kollegen, die sich so ernähren, die sterben doch nicht alle, ja? Also die haben andere Erkrankungen. Deswegen, es macht nicht Sinn, in einer massiven Überfunktion der Schilddrüse, die durch eine andere Autoimmunerkrankung häufig ausgelöst wird, das ist der Morbus Basedow, oder wenn man andere Ursachen hat dafür. In so eine Situation, wo das Feuer brennt, da macht es nicht Sinn, da milligrammweise Jod reinzukippen durch Algenprodukte. Das machen wir bitte nicht. Aber ansonsten braucht man keine Angst vor dem Jod zu haben. Man schadet sich eher, man schadet auch Kindern und so weiter, wenn man da anfängt, solche Spezialernährungsmodelle zu fahren. Da schaden sich alle und das ist wissenschaftlich hoch und runter untersucht. Alles andere ist mehr und Mythos und in der Medizin ist das nicht etwas, wie wir arbeiten.
Okay, dann kommen wir zum letzten Mythos, Mythos Nummer 5. Und zwar, wenn TSH und Antikörper im Normbereich sind, kann es kein Hashimoto sein.
Also das stimmt schon mal, weil wir ja am Anfang schon mal geklärt haben, was die Hashimoto-Thyreoiditis ist. Da hatte ich aber gesagt, es muss eine Struma sein, die verändert ist. Und da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Wir haben jetzt TSH und Antikörper. Also man kann, je nachdem, in welcher Phase man mit der Autoimmunthyreoiditis zu tun hat, eine veränderte Schilddrüse sehen. Da kann aber, wie gesagt, das TSH völlig okay sein, weil die Zellen genug arbeiten können. Reicht aus. Und es kann auch sein, dass diese Antikörper, die man da misst, wenn man es machen möchte, und übrigens nur ein einziges Mal, das reicht, die sagen nämlich gar nichts, egal wie hoch die sind, dann ja, kann es sein, dass die gar nicht nachweisbar sind. Und trotzdem sieht die Schilddrüse so verändert aus und man sieht, das muss eigentlich ein Autoimmunprozess sein, der da stattgefunden hat. Das kann also sein bei den Patienten. Und das ist dann immer eine Situation, wo man halt erklären muss, in welcher Phase befinden wir uns, was hat das für eine Relevanz, und dann ist der eine oder andere verwirrt. Aber es gibt auch viele, die sagen, ach, das habe ich verstanden, ich kann es eigentlich vergessen. Wir sehen uns mal in einem Jahr, wir gucken nochmal, wie die Funktion ist, und ich habe es verstanden, ich muss mir überhaupt keine Sorgen machen. Und das ist wichtig, dass die Menschen das auch mitnehmen.
Wir kommen jetzt mal zur Behandlung und ich würde jetzt gerne nochmal auf was eingehen, was Sie schon erwähnt hatten, nämlich diese Schwierigkeit, teilt man diese Diagnose einer chronischen Erkrankung mit und was macht das mit Menschen? Also wie gehen Sie da in der Praxis um, damit es nicht zu Verunsicherungen kommt bei den Menschen, dass das richtig eingeordnet ist und dass die Leute aber trotzdem ja auch irgendwie wissen, woran sie sind und was sie jetzt da haben?
Das hängt ab von dem Gegenüber. Und es hängt ab von den Dingen, die vor dem Gegenüber und mir liegen. Es gibt Menschen, die kommen mit großen Ängsten, die sind aber auch sehr rational aufgestellt. Und für die ist es gut nachvollziehbar, wenn man versucht, die Fakten zusammenzupacken. Und dann können die das verstehen. Und unterm Strich kann man dann sagen, 2 und 2 ist 4 und das ist okay. Und es gibt Menschen, die sind anders unterwegs. Und dann muss man auch überlegen, wie man das, was man als Arzt jetzt an Befunden hat, wie man das einsortiert und dem Menschen gut mitgibt. Ja, wenn ich jetzt eine Frau habe, die einen unerfüllten Kinderwunsch hat und die hat eine Autoimmunthyreoiditis, und das sehe ich schon im Ultraschall, dann weiß ich zum Beispiel, dass diese Frau alleine, obwohl die Schilddrüse normal funktioniert, aufgrund der Autoimmunerkrankung ein etwas erhöhtes Risiko für einen Abort hat. Und da kann ich überhaupt nichts dran machen. Da könnte ich alles tun, was ich will. Ich kann da nichts dran machen. Das ist so, weil das so eine Grund-Autoimmun-Neigung ist. Ja? Und dann muss ich auch überlegen, wie ich das mitteile. Und ob das relevant ist. Das ist natürlich relevant, wenn eine schon 5 Aborte hinter sich hatte. Also deswegen, das ist das, was wir als ärztliches Handeln grundsätzlich haben mit allen Situationen. Ich muss immer überlegen, wie ist es für den Menschen, der gegenüber ist? Wie könnte da der beste Weg aussehen? Und der spiegelt mir das natürlich auch, weil er vielleicht denkt, da bin ich nicht mit einverstanden. So. Und man muss aus meiner Sicht bei der Autoimmunthürde das erklären, dass es im Wesentlichen darum geht, liegt eine Unterfunktion vor, haben wir eine Wahrscheinlichkeit für eine Unterfunktion, die eintreten wird und wie gehen wir damit um und wann ist der Zeitpunkt eben jetzt Behandlung, Schilddrüsenhormon einzusetzen. Und da setzen wir auch nur das Thyroxin ein, also das Vorläuferhormon, das T4, weil das wunderbar geeignet ist, dass der Körper sich daraus exakt das herstellt, was er braucht, nämlich dann das aktive T3. Und in den allermeisten Fällen ist das exakt das richtige Konzept.
Also wenn dann jetzt diese Unterfunktion besteht, wenn das klar ist, die Diagnose ist gestellt, es muss therapiert werden. Wie genau sieht die Therapie dann aus und was ist das Ziel? Also gibt es einen Zielwert, wo will man da hin?
Also die Therapie sieht so aus, dass man die Thyroxin-Tablette verordnet, dass man ein bisschen schauen muss, wie ausgeprägt ist die Unterfunktion. Das macht man nicht nur an den Beschwerden, aber an den Beschwerden in Kombination mit dem erhöhten TSH-Wert fest. Und erhöhter TSH-Wert heißt im Übrigen nicht, die meisten Cut-Offs in den Laboren sind so bei 4,5. Erhöhter TSH-Wert heißt mindestens 2-mal gemessen und vielleicht etwas ab 6, 8 aufwärts, also nicht 4,8 oder so. Und dann ist es wichtig, wenn man die Tablette nimmt, dass die nüchtern eingenommen wird. Man sagt so 30 Minuten, vielleicht braucht man auch ein paar Minuten länger. Keine Nahrungszufuhr, kein Milchkaffee. Das normale, zum Beispiel Leitungswasser einnehmen. Und dann muss die Tablette eine Chance haben, aufgenommen zu werden. Dieses Hormon ist ziemlich empfindlich. Und wenn da Calcium in die Nähe kommt oder Eisentablette oder das Brötchen mit allem Möglichen, dann wird von dem Hormon nicht so viel aufgenommen oder sehr variabel aufgenommen. Und dann kommt das Hormon wieder hinten raus und dem Patienten geht's nicht gut. Und er sagt, meine Schilddrüse ist schwierig einzustellen. So, also das ist total wichtig. Und dann misst man mit Augenmaß frühestens nach 4 Wochen, eher nach 6 Wochen. Das ist ganz langsam, das System. Ja, das braucht eine Weile, bis es einpendelt. Dann misst man den TSH-Wert wieder. Und dann kann man ganz grob sagen, wenn der Wert so irgendwo in diesem Referenzbereich liegt, irgendwo im Referenzbereich für so einen normalen, mittelalten Menschen und der Mensch fühlt sich okay, dann passt das. Da gibt es nicht den einen Wert, nicht die 2, irgendwas, die 1, irgendwas, die 0, irgendwas, 0,5. Nein, irgendwo in diesem Referenzbereich mit ein bisschen Luft nach oben, nach unten. Weil manchmal werden die Tabletten trotz bester Einnahme unterschiedlich aufgenommen. Und da muss man immer so ein bisschen Varianz auch erlauben und da nicht zu schnell messen und zu schnell reagieren. Dann schadet man tatsächlich dem Menschen, wenn man das tut. Also Sie merken, es ist eigentlich einfach.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also auf dem Papier klingt das erstmal relativ einfach, aber in der Realität sieht es halt bei vielen anders aus. Bei mir zum Beispiel auch. Es hat eine Weile gedauert, bis sich eine Besserung eingestellt hat, beziehungsweise es schwankt immer. Also es ist nicht dauerhaft gut, es ist auch nicht dauerhaft schlecht, aber es ist schwankend. Und welche Faktoren spielen denn aus Ihrer Sicht die größte Rolle dabei? Wie die Tabletten oder wie die Medikation wirkt und wie die Therapie erfolgreicher wird oder erfolgreich ist.
Also das Erste ist, ich habe ja gesagt, man braucht Geduld und man darf nicht zu früh da reingehen und ändern. Und das ist, glaube ich, der häufigste Fehler, der gemacht wird. Das ganze System ist lange. Die Schilddrüsenhormontablette hat zum Beispiel eine Halbwertszeit von 7 Tagen. Welch ein Glück, ja, dass sie so pro Hormon verfügbar ist. Bis das Hormon im Gewebe ankommt, ist eine Zeit. Aber was die Wirkung von dem Hormon im Gewebe, die braucht eine Zeit. Und je länger zum Beispiel eine Unterfunktion vorher da war, also ich rede jetzt von einer richtigen Unterfunktion, umso länger braucht es auch, bis das Gewebe sich wieder gewöhnt hat an das. Ja, das müssen Sie sich, das ist nicht so wie das Unkraut, was man jätet und weg ist es und dann kommt es nichts, sondern das ist mehr wie so ein Baum im Frühjahr, ja, der dann Blätter kriegt. Das dauert auch eine ganze Weile. Und so ist das mit dem Schilddrüsenhormon auch. Das ist das Erste und deswegen Geduld. Das Zweite ist, es wird zu häufig zu viel gemessen und Gokolores gemacht. Das Dritte ist, natürlich diese konstante Einnahme im Sinne von, dass da nichts Interferierendes dazwischen kommt. Und dann kommt noch was dazu, wenn man andere Medikamente einnimmt, dann kann die Verstoffwechslung von dem Schilddrüsenhormon sich auch ändern. Ein Klassiker ist die Pille zum Beispiel. Also Östrogene dazugegeben, da verändern sich die Bindungsverhältnisse von diesem Schilddrüsenhormon, das ist immer gebunden, das hat so ein Package, ein Eiweiß und die verändern sich da, das steigt an. Es gibt andere Medikamente, wo sich auch sowas verändern kann. Das sind Faktoren. Dann gibt's Magenerkrankungen, wo sich am pH was ändert, Autoimmunerkrankung des Magen zum Beispiel. Da wird die Tablette auch nicht richtig aufgenommen, also das Hormon kommt nicht richtig an. Also das sind solche Sachen, die muss man dann im Verlauf halt rausfinden. Und manchmal weiß man es nicht, warum so ist. Und deswegen ist so eine Einstellung mit so ein bisschen Luft nach oben auch immer ganz klug.
Und woran merkt denn dann der Patient so ganz praktisch, dass die Einstellung gut passt? Also der hat ja vielleicht jetzt nicht unbedingt die Zahl, sondern wie merkt er das im Alltag?
Ja, da würde ich jetzt das fast mal zurückspielen und sagen, da haben wir jemanden, der sagen kann. Aber wenn man eine richtige Unterfunktion hatte oder auch eine Überfunktion der Schilddrüse, wenn man den Patienten da rausgeholt hat, dann sagen die Menschen meistens, ich hätte ja nie gedacht, was so ein Hormon mit mir machen könnte. Und das ist häufig was sich eher an der Kognition, also der Leistungsfähigkeit im Denken, im Wahrnehmen und dem inneren Gefühl festmachen lässt. Das ist bei einer Überfunktion eher ausgeprägter, dass man das so extrem merkt, weil das ein bisschen schneller geht, runterzuholen. Aber das ist so ein Faktor. Und was wir in Deutschland haben, ist ein Problem, das haben wir im Ausland auch tendenziell, ist, dass wir zu viel bei nicht behandelsbedürftigen Befunden mit Schilddrüsenhormonen einsteigen. Und dann wundern sich die Beteiligten alle, dass vielleicht die Beschwerden gar nicht weg sind. Und dann haben wir einen hohen Placebo-Effekt auch dabei. Der Glaube, dass da, wenn ich das mache, dass das was ausrichtet, der funktioniert auch bei einem Teil. Aber wir haben manchmal da eben die Gefahr, dass wir über diese Hormonbehandlung auch zu viel tun und die Menschen in eine Überfunktion bringen. Und deswegen müssen wir da insgesamt ein bisschen differenzierter dran gehen. Das steht auch in allen Leitlinien so drin, aber in der Praxis ist es manchmal eben im Alltag anders, als das so in der klassischen Medizin nach Evidenz empfohlen wird.
Ja, es bleibt irgendwie hängen, dass es wirklich eine sehr individuelle Sache auch je Patient dann ist, sowohl in der Diagnose als auch in der Therapie.
Ja, das habe ich auch schon gerade gedacht und bei mir war das dann tatsächlich auch nochmal sehr individuell, denn meine Dosis wurde nochmal angepasst, nachdem ich dann therapiert wurde, als ich schwanger werden wollte. Können Sie genauer erklären, warum ist die Schilddrüse gerade beim Thema Kinderwunsch so entscheidend? Was ist da der Faktor?
Danke nochmal auch, dass Sie das aufgreifen. Also das Wichtige ist erst einmal, dass in der Schwangerschaft die Mutter dem werdenden Leben das Schilddrüsenhormon liefern muss. Sonst funktioniert das mit der Gehirnentwicklung überhaupt nicht bei dem Embryo. Da wandern die Zellen gar nicht an die richtige Stelle im Gehirn. So, und vieles andere halt funktioniert auch nicht. Und dann wird alles auf den Kopf gestellt, also die Jodausscheidung wird anders bei der Mutter, deswegen brauchen die Mütter auch alle Jod, sonst können die gar nicht Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse produzieren. Und die Schilddrüse muss ungefähr 50% mehr Leistung obendrauf legen. So, und wenn man vorher schon eine Schilddrüse hat, die erkrankt ist, die das, also wenn man zum Beispiel aus gutem Grund eine Hormonsubstitution einnimmt, das nicht mehr kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten, an das Problem heranzugehen, damit es kein Problem ist, an die Situation. Und die eine Möglichkeit ist, die ich viel besser finden würde, ist, mit den Frauen zu sprechen, zu sagen, falls der Schwangerschaftstest positiv ist, dann nehmen Sie bitte von Ihrer Schilddrüsenhormondosis 2 Tabletten mehr die Woche. Das ist die bessere Möglichkeit. Und das macht man deswegen, weil man diesen Mehrbedarf schon in der Frühphase der Schwangerschaft hat. Also etwa 6., 8. Woche geht das schon los. Wenn wir jetzt überlegen, da ist man häufig mit anderen Dingen gerade beschäftigt und nicht gerade mit der Schilddrüsenhormontablette. Und der Gynäkologe denkt da auch nicht immer dran, ganz ehrlich nicht. Deswegen ist besser, man bespricht das als Endokrinologe vorher über einen langen Zeitraum. Was wir gar nicht gut finden, ist, wir stellen sie bei einer eventuellen Schwangerschaft schon mal vorab an. Das finden wir gar nicht gut. Und das ist auch gegen alle Leitlinienempfehlungen. Man muss einen TSH-Wert von so und so haben. Das zielt aber darauf ab, das Sicherheitsbedürfnis zu haben. Also man muss, wenn man gut eingestellt ist mit der Hormonsubstitution, nicht auf einen TSH-Wert, damit man schwanger werden kann. Das wird aber manchmal leider immer noch gemacht. Das kommt aber eher so vorauseilender Gehorsam. Viel wichtiger ist in der Frühphase der Schwangerschaft beim aufgeklärten Patienten einfach die Dosis um 2 Tabletten zu erhöhen. Und dann muss man in der Schwangerschaft schauen, ob das reicht. Ja, und deswegen gehört dann die TSH-Messung da rein und die Begleitung auch der Schwangeren, ob das ausreichend ist und dann das Adjustieren der Dosis. Und das macht man halt so alle 4 bis 6 Wochen in der Schwangerschaft. Das war jetzt auch wieder eine lange Antwort auf Ihre Frage, was einem nicht gelingt ist mit einer Schilddrüsenhormoneinstellung bei einer Autoimmunthyreoiditis, die ein Euthyroid ist, sagen wir, eine normale Funktion hat, die Schwangerschaft zu verbessern. Das ist in 3 großen Studien gezeigt. Das hat man wirklich echt gut untersucht in Europa, auch in Asien. Bei allen genau das gleiche Ergebnis. Es macht keinen Unterschied. Deswegen, also das ist individuell. Es ist aber eben auch nicht so kompliziert. Es wird nur ein bisschen Bohai draus gemacht und Menschen werden verunsichert. Und vielleicht gelingt es uns ein bisschen zu sagen, es gibt Fakten und dann braucht man sich nicht so zu beunruhigen. Wer aber das Hormon braucht, der braucht's. Und bei dem muss man insbesondere in der Schwangerschaft aufpassen. Aber der braucht auch das Jodid. Der braucht das, weil das Baby sonst ein Problem kriegt. Und auch die Mutter, die stillt, die braucht das Jodid mit der Autoimmunthyreoiditis, weil das Baby sonst kein Jod kriegt. Wie schrecklich. Dann kann die Babyschilddrüse überhaupt gar kein richtiges Hormon produzieren. Deswegen ist der Mythos, den wir eben gekillt haben, ganz wichtig gewesen von Ihnen.
Wir haben jetzt ja die medikamentöse Therapie besprochen. Mich würde noch interessieren, ob man außerhalb der medikamentösen Therapie irgendwas machen soll oder kann als Patient. Ich meine, das mit der Ernährung haben wir schon geklärt, dass man da einfach auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung achtet. Gibt es darüber hinaus irgendwelche Lebensstilfaktoren oder Nahrungsergänzungsmittel oder irgendwas, was Sie empfehlen würden?
Nichts. Schlecht für die da drauf zählen. Nein, man hat vor Jahrzehnten mal auf das Selen geschworen. Ja, da war Selen en vogue. Das ist auch weg, weil man in keiner vernünftigen Studie gefunden hat, dass das irgendeinen Benefit bringt. Und ganz im Gegenteil, das Risiko ist immer mit solchen Empfehlungen, dass man Spurenelemente, die zu Recht Spurenelemente heißen, also die in Mikro- und noch weniger Konzentration vorkommen, dass man die in höheren Konzentrationen auf einmal hat. Und das hat der Körper nicht vorgesehen. Das Problem ist, der speichert das aber. Und keiner von uns würde freiwillig irgendwelche Sachen in sich anreichern wollen, von denen wir eigentlich schon wissen, weil sie so ein negatives Label haben, dass sie uns schaden können. Nur die Spurenelemente, da denkt jeder, das sei ganz besonders gut. Und das ist aber nicht so. Und deswegen empfehlen wir das auch nicht. Ja, und es gab ganz andere Auswertungen in den USA, da ist ja alles angereichert mit irgendwas. Also es ist ja recht schwierig, da manchmal nicht angereicherte reine Nahrungsmittel zu bekommen. Gab man eine Untersuchung zu Selen und Diabetesrisiko und Prostatakrebsrisiko. Und da kam was Unerfreuliches dabei raus, dass die nämlich viel Selen hatten, höher Risiko für aggressive Verläufe hatten und auch mehr Risiko für Diabetes. Das gilt bei uns in Deutschland sicher nicht, weil wir nicht so zum Glück solche Nahrungsmittel da bei uns dauernd konsumieren. Aber man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen, man braucht gar nichts machen. Ist das nicht was Tolles?
Ja, ich finde das total super, dass wir heute mit so vielen Mythen aufgeräumt haben und sie auch so klar gesagt haben, es braucht eigentlich gar nicht so viel. Man braucht eine gute medikamentöse Einstellung, wenn es notwendig ist, und mehr braucht es auch nicht.
Wenn ihr nach dieser Folge das Gefühl habt, ich würde gerne noch mehr zu Hashimoto und der Schilddrüse verstehen, dann haben wir ein Goodie to go für euch. Zwei Adressen, auf die ihr euch wirklich verlassen könnt. Wir verlinken sie euch in den Shownotes.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Die erste ist gesundheitsinformation.de. Das ist die Seite des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, kurz IQWiG. Da findet ihr eine ausführliche, verständliche Übersicht zu Hashimoto-Thyreoiditis. Wie wird die Erkrankung festgestellt? Welche Beschwerden sind typisch? Welche Behandlung gibt es und was können sie leisten?
Die zweite Adresse ist das Deutsche Schilddrüsenzentrum. Dahinter steht ein Netzwerk von Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen, die sich intensiv mit unterschiedlichen Schilddrüsenerkrankungen beschäftigen. Auf der Website findet ihr viele Hintergrundinfos zu Diagnose, Laborwerten und Therapieoptionen. Außerdem gibt es hilfreiche Infos zu Themen wie Schilddrüse und Psyche oder Schilddrüse und Schwangerschaft. Und ein Glossar, in dem ihr relevante Begriffe nachschlagen könnt. Besonders hilfreich, wenn ihr schon eine Diagnose habt und besser verstehen wollt, was Befunde und Behandlungsschritte bedeuten.
Wir sind schon am Ende unserer Folge. Ich würde Sie aber gerne noch fragen, haben Sie noch einen Tipp, irgendwas, was Sie Patientinnen und Patienten noch mitgeben möchten?
Mein Wunsch wäre, dass Sie als Betroffene oder denken, Sie hätten das, wirklich das mit einem Arzt, einer Ärztin besprechen und die richtigen Antworten bekommen. Und natürlich ist für die Hormonerkrankung der Endokrinologe der Facharzt. Da die Veränderungen aber so häufig sind, ist natürlich in vielen Fällen auch erstmal der Hausarzt derjenige, mit dem man das bespricht. Aber lassen Sie sich nicht auf irgendwelche komischen Fährten führen und Mythen. Ich finde auch, das Googeln ist für viele Dinge gut. Für medizinische Dinge, die die eigene Gesundheit betreffen, bin ich nach wie vor der Ansicht, dass ein Gespräch mit einem Arzt, der das auch gelernt hat, der das weiß, der Erfahrung hat, immer das Beste ist, dass die Grundlage all unseren Handels auch in der Medizin. Und vielleicht lassen sich da ermutigen, den Weg zu gehen und auch vernünftig zu sein und sich nicht durch Überdiagnostik und irgendwelche nicht evidenzbasierten Therapien da auf irgendein Gleis führen zu lassen. Also da, deswegen mache ich das auch, und vielleicht hilft es dem einen oder anderen.
Eine sehr gute Message zum Schluss, glaube ich. Frau Führer-Sake, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren für Ihre Einordnung. Es hat Spaß gemacht und danke, dass Sie zu Gast auf Herz und Nieren waren.
Ja, danke an Sie beide auch für die tollen Fragen.
Von mir auch vielen Dank. Dankeschön.
In der nächsten Folge geht es um Prävention, warum unser Gesundheitssystem noch viel zu sehr auf die Behandlung von Erkrankungen ausgelegt ist, anstatt ihnen vorzubeugen. Da stellen wir euch spannende Befragungsergebnisse vor und ihr hört einen Expertentalk zum Thema. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@fokus-gesundheit.de.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!